Wir befinden uns ja seit einigen Wochen in einer Predigtreihe zum Thema Identität. Das wird uns noch, hoffentlich unser Leben lang natürlich beschäftigen, aber hier als Gemeinde vor allem noch bis zu den Sommerferien. Und ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber wir sind tatsächlich schon im Mai angekommen. Also das heißt, wir haben schon ein Drittel dieses Jahres 2024 hinter uns. Ich fand das ganz schön krass zu merken, irgendwie wie schnell wieder die Zeit vergeht. Ich habe das Gefühl, es ist jedes Jahr irgendwie schneller. Aber ich wollte mal fragen, wer von euch hat sich denn Anfang des Jahres so gute Vorsätze genommen? Ihr müsst nicht sagen was, aber nur, wer ist denn so ein Typ, der sich gerne mal so einen Vorsatz macht? Ah, einer traut sich, das zuzugeben. Eigentlich müsste es ungefähr jeder Dritte hier sein, würde ich behaupten, weil so ungefähr sagt die Statistik, dass sich die Leute gute Vorsätze nehmen. Lohnt sich jetzt auch nicht nachzufragen, wobei, vielleicht bist du noch aktiv dabei? Geht so. Ich würde sagen, mit geht so bist du schon mal ganz gut. Knapp zwei Drittel der guten Vorsätze sind nämlich Ende Januar schon wieder aufgegeben. Manche Leute halten bis Ostern durch. Dazu gehöre ich ungefähr, würde ich sagen, wenn ich mir so einen guten Vorsatz mache. Aber wenn du sogar schon im Mai angekommen bist mit noch so ein bisschen dran sein, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe euch mal eine Liste mitgebracht. Das sind nicht ganz genau meine Vorsätze gewesen, aber so ganz ähnlich könnten sie auch mal ausgesehen haben. Für 2023, da steht pro Monat nur noch Sport machen, da habe ich mich ein bisschen korrigiert. Von 10 Kilo abnehmen auf 8 Kilo auf 2 Kilo immerhin. Wie gesagt, es sind nicht ganz genau meine Ziele. Weniger rauchen, ich rauche nicht, das ist wirklich jetzt nicht mein Ziel. Zeit für Freunde nehmen und anrufen, naja, vielleicht auch nur mal irgendwie schreiben. Dann das mit kein Alkohol ist schon ganz weggefallen. Vegetarisch ernähren, vielleicht einmal pro Woche und die sozialen Medien auf eine, zwei, vielleicht drei Stunden runterfahren. Also wie ihr seht, es geht vielen Leuten so, dass sie sich gute Vorsätze nehmen und am Ende, ja, ist es dann doch nicht mehr ganz so gut, beziehungsweise wir halten es einfach nicht. Aber es gibt bestimmt auch andere, vielleicht eher ein bisschen tiefgründigere Ziele, die ihr euch mal gesetzt habt. Vielleicht nicht am 1. Januar, aber vielleicht mal am 1. Juni oder zum Geburtstag, zu so einem Jahreswechsel bei einem selbst, die tiefgründiger sind als, wie viel Sport mache ich, wie viel wiege ich. Vielleicht so etwas wie, ich möchte gerne disziplinierter sein. Ich möchte ausgeglichener sein. Mehr Freude erleben oder wahrnehmen. Oder eine bessere Mutter, ein besserer Vater, eine bessere Freundin, besserer Freund sein, bessere Sohn, bessere Tochter. Ich möchte euch heute ein Ziel vorstellen, bei dem ich glaube, dass es sich lohnt, diesem Ziel nachzufolgen und nachzujagen, denn es ist ein göttliches Ziel für dein Leben. Und ich glaube, dass dieses göttliche Ziel dann auch Einfluss haben kann auf diese anderen Ziele, die du dir vielleicht aufs Leben nimmst. Vielleicht nicht auf das Abnehmen oder auf das weniger Alkohol trinken, aber auf so etwas wie mehr Freude erleben oder eben vielleicht ein besserer Mensch, eine bessere Mutter, eine bessere Ehefrau, ein besserer Vater, ein besserer Sohn zu sein. Was heißt es, ein göttliches Ziel zu verfolgen? Das möchte ich gleich am Anfang hier klarstellen. Es ist ein realistisches Ziel. Also es ist ein Ziel, das ich mit Gottes Führung erreichen kann, ganz unabhängig davon, wie meine Umstände sind. Es ist nichts, was irgendwie da oben schwebt und irgendwie, also ich glaube, es ist auch gut, irgendwie so eine Vision zu haben, sage ich mal, aber es geht jetzt wirklich um etwas, was erreichbar ist, was realistisch ist. Und dieses Ziel, was ich euch heute vorstellen möchte, ist, ich möchte in meinem Leben ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein. Ich will das einmal in drei kurze Punkte aufgliedern und auf den dritten gehe ich am dollsten ein. Ich sage, in meinem Leben möchte ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein. Ich möchte, dass du dir vorstellst, dass es wirklich um dich geht. Nicht um deine Person, die Person links von dir, nicht um deinen Ehepartner, nicht um die Person, die endlich mal irgendwie was hören müsste, sondern es geht jetzt wirklich um dich. Wie kann ich in meinem Leben ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein? Und da ist eben auch die Frage so, wo wünschst du dir vielleicht wirkliche Veränderungen in deinem Leben? Ist es vielleicht einfach eine Verhaltensweise, die du ablegen möchtest? Ich finde immer so ein tolles Beispiel für mich ist, vielleicht so ein Frauenbeispiel, ich weiß nicht, aber ist dieses Schlechtreden über andere. Das sage ich, glaube ich, schon seit ich so eine Frage gestellt bekomme, wo ich gerne besser werden möchte. Es ist nicht so, dass ich damit durch die Welt gehe und immer schlecht über andere Menschen rede, aber ich merke, das ist etwas, da scheitere ich immer wieder dran, weil ich so denke, aber stimmt doch, also die Person ist halt so irgendwie. Also man kann sich einfach so schnell darüber aufregen und ja, schlecht darüber reden. Vielleicht ist bei dir eine andere Verhaltensweise. Vielleicht wünschst du dir mehr Harmonie in deiner Familie. Vielleicht wünschst du dir keine Sorgen mehr zu machen und ja, Versorgung wirklich zu erleben. Ich möchte dir heute zusprechen, es geht Gott um dich. Es geht ihm um deinen Charakter und es geht ihm um dein Leben. Und vielleicht möchtest du die nächsten 20 Minuten dazu nutzen, auf Gott zu hören und zu hören, was ist dein Part daran, diese Veränderung zu erleben. Und vielleicht ist es auch so, dass du zu dieser Veränderung nur 5% beitragen kannst. Ich mache jetzt einfach mal so ein Beispiel auf, wenn deine Ehe gerade einfach schwierig ist und du sagst so, ja, ich will ja, aber der andere blockt und ich habe eigentlich kein Pfund daran, was zu ändern, dann will ich dir zusprechen, hör auf Gott, was sind die 2%, die du tun kannst, um hier Veränderungen zu bewirken. Wenn es auf der Arbeit ist, dass jemand einfach da ist, der dich mobbt, der einfach richtig schlecht mit dir umgeht und du sagst so, ich kann ja eigentlich gar nichts dafür, dann ja, möchte ich dich ermutigen, Gott heute zu fragen, was ist der Part, den ich tun kann? Es liegt vielleicht ja auch wirklich nicht an dir, aber trotzdem gibt Gott dir die Befähigung dazu, dein Leben zu gestalten. Und er gibt dir die Befähigung dazu, in seiner Nähe deinen Charakter formen zu lassen, was Veränderungen in deinem Leben bewirken kann. Der zweite Punkt ist, zu sein, also in meinem Leben ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein. Wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, es geht um ein realistisches Ziel, was erreichbar ist, dann heißt es jetzt automatisch, dass es hier nicht um einen frommen Wunsch geht, wie wir hoffentlich irgendwie mal sein werden. Also ich habe explizit nicht gesagt, in meinem Leben ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden. Weil es so ein bisschen impliziert so ist, ich kann immer besser werden darin und irgendwann, wahrscheinlich erst in der Ewigkeit, werde ich das erreicht haben, dieser Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein. Ich glaube, dass Gott zu uns sagt, ich habe dich ins Leben gerufen, ich habe dich gerettet und ich habe einen Auftrag für dich. Und wie komisch wäre es, wenn man dann sagt, ich weiß zwar, dass du diesen Auftrag nicht erfüllen kannst, aber gib mal dein Bestes. Nee, ich glaube, er hat realistische Ziele für uns. Und es ist ein realistisches Ziel, dass wir Menschen nach seinem Herzen sind. Ich möchte jetzt gleich auf die Person David eingehen, weil von dem wird genau das nämlich gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Aber genau an der Stelle, wo das eben in der Bibel steht, sehen wir auch nochmal, warum es eben nicht um einen frommen Wunsch geht, dass wir immer besser darin werden, sondern dass es um einen Zustand geht. Und zwar steht das in 1. Samuel 13, Vers 14, das habe ich nicht auf der Folie. Da sagt er, der Herr... Also Samuel sagt das zu Saul damals. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Hier geht es um eine Personenbeschreibung. Also David ist eine Person nach dem Herzen Gottes. Er ist keine Person, die sich danach ausstreckt, so zu sein. Das ist eine Personenbeschreibung. Er muss nicht sein Bestes dafür geben, sondern er ist so. Und was halt auch ganz wichtig ist, ist nicht nur ein frommer Wunsch, aber es geht eben auch nicht darum, perfekt zu sein. Und das werden wir jetzt gleich eben auch ganz klar bei David sehen, dass David wirklich alles andere als perfekt war. Und trotzdem wird das nicht nur am Anfang, als er erwählt wird, über ihn ausgesprochen, sondern auch im Neuen Testament wird nochmal darauf Bezug genommen und es wird gesagt, er ist ein Mensch, ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Was uns einfach zeigt, dass es nicht darum geht, Dinge perfekt zu machen, sondern es muss anscheinend um irgendwas anderes gehen und darauf möchte ich jetzt gleich eingehen. Also was genau heißt das jetzt, ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Eine Definition davon ist, dass es eine Person ist, ein Mensch ist, die den Willen hat, Gott zu gehorchen. Das können wir nochmal genauer lesen in der Apostelgeschichte, worauf ich vorhin eingegangen bin, in Kapitel 13, Vers 22. Und nachdem er ihn, da geht es um Saul, also den König, der erste König war in Israel, bevor dann David König wurde. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihn David zum König, von dem er auch das Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Also über David wird ausgesagt im Neuen Testament, dass Gott über ihn sagt, es ist ein Mann nach meinem Herzen, der in allem meinen Willen tun wird. Und ich weiß nicht, wie viele von euch Davids Geschichte so kennen. Ich möchte auch gar nicht zu doll darauf eingehen, weil das ist unglaublich viel, was wir über David lesen können. Da sind Bücher wirklich von gefüllt. Aber wenn man sich diese Geschichte mal anguckt von ihm, dann sieht man, oder ich würde sagen, naja, also dass er dem Willen Gottes gefolgt ist, würde ich anders definieren als das, was wir in Davids Leben sehen. Ein ganz bekanntes Beispiel ist, das kennen wahrscheinlich einige von euch, dass er Ehebruch begangen hat. Also er hat eine Frau, wo man ja schon fast darüber nachdenken könnte, wie gewollt war das auch von ihr. Er hat sie zu sich holen lassen, hat mit ihr geschlafen, hat Ehebruch begangen, weil sie verheiratet war. Und dann ist sie schwanger geworden. Um das zu vertuschen, hat er eben versucht, dass sie nochmal mit ihrem Mann schläft. Der hat sich aber nicht darauf eingelassen, also hat er den Mann töten lassen. Also hat den Befehl gegeben, dass er an vorderste Front gestellt wird und dadurch klar war, dass er getötet wird. An anderer Stelle ist er stolz und er ist so mächtig geworden und sagt sich, oh, ich muss einfach mal gucken, wie mächtig ich eigentlich bin und lässt eine Volkszählung durchführen. Klingt erstmal, finde ich, erstmal gar nicht so schlimm, aber die Motivation dahinter bei ihm war eben nicht zu sagen, wie viel hat Gott mir geschenkt oder wie groß ist das Reich Gottes, sondern er war stolz im Herzen. Es gibt eine andere Stelle, wo er wirklich aus Angst vor Menschen nicht Gottes Plan gefolgt ist, gar nicht erst nach Gottes Willen gefragt hat, als er sich bei seinen Feinden versteckt hat. Und wenn man sich mal seine Familiengeschichte anguckt, ich sag's mal so, er würde keinen Erziehungsratgeber schreiben. Also ein Sohn vergewaltigt die Tochter und David guckt einfach zu, er macht nichts dagegen und ein anderer Sohn rächt sich dann dafür und nachher verfolgt er David auch noch. Also es ist gruselig, diese Familiengeschichte, muss man einfach sagen. Und über diesen Mann wird gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, der allem meinen Willen tun wird. Ist doch krass, oder? Und das an einer späteren Stelle einfach. Und wenn wir jetzt mal diese zwei Könige vergleichen, also Saul, der erste König war und der dann verworfen wurde von Gott, und David, der zweite König war, über den gesagt wird, es ist ein Mann nach meinem Herzen, dann würde ich menschlich sagen, hat Saul so viel weniger Schlimmes getan als David eigentlich. Aber was ist jetzt genau der Unterschied zwischen den beiden? Und das möchte ich euch mit euch mal an zwei Punkten mir genauer anschauen, woraus wir einfach sehen können, was es bedeutet, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein. Der erste Punkt ist der Umgang mit dem, was ich eigentlich selber falsch mache. Also ich habe gesagt, Saul war der König vor David und wir sind an dem Punkt, wo über David ausgesprochen wird, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Da spricht Samuel mit Saul eben, weil der etwas falsch gemacht hat. Er war gerade an einer Front, wo er gegen die Philister kämpfen sollte und er sollte auf Samuel warten, weil er Gott Opfer bringen sollte, um so ja einfach zu zeigen, Gott ist derjenige, der hier siegen wird und Gott damit auf das Kampffeld zu nehmen, sag ich mal. Und Saul hat gewartet und immer mehr Leute liefen weg und haben Angst bekommen und Samuel ist einfach nicht aufgetaucht und dann am Ende hat er gesagt, okay, dann bringe ich einfach selber dieses Brandopfer da für Gott. Und er war kein Levit, also das ist ein Teil des Volkes Gottes und nur die dürfen dieses Brandopfer da bringen. Und er war einfach nicht dazu berechtigt, das zu machen. Und das ist jetzt die Situation, die wir lesen können in 1. Samuel 13, Vers 11. Da kommt dann nämlich Samuel und sagt, Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Was können wir hier sehen über das? Also das ist für uns ja erstmal so, dass man denkt, okay, er hat halt ein Brandopfer gebracht, was soll's? Also es war halt einfach damals, dass er das nicht durfte. Es war nicht seine Aufgabe, das zu tun. Und vor allem sollte er von Gott her gesehen auf Samuel warten, der eben genau dafür berufen war. Und wie geht Saul damit um, dass er jetzt hier etwas falsch gemacht hat? Er rechtfertigt sich für sein falsches Handeln. Er rechtfertigt sich zum einen mit den Umständen. Er sagt, das Volk hat mich verlassen und eben die anderen sind viel stärker geworden. Und zum anderen rechtfertigt er sich damit, dass er die Schuld bei einem anderen sucht, nämlich bei Samuel. Du bist ja auch nicht gekommen. Du hast gesagt, du kommst nach 7 Tagen und du warst noch nicht da. Was sollte ich denn tun? Wir sehen hier an keiner Stelle und auch nicht irgendwie bei Parallelstellen oder so, dass er seinen Fehler einsieht. Und wir sehen nicht, dass er um Vergebung bittet. Und wenn wir jetzt mal David daneben stellen, ich habe jetzt hier mal 2 Stellen rausgesucht, einmal die, wo er eben diesen Ehebruch begangen hat und einmal die Stelle, wo er die Volkszählung durchgeführt hat, wo man ja auch erstmal denkt, so ja okay, eine Volkszählung. Das sehen wir einmal in 2. Samuel 12, Vers 13, das ist eben das nach dem Ehebruch. Da bekannte David vor Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und bei der zweiten Stelle, 2. Samuel 24, Vers 10, doch nachdem David die Volkszählung hatte durchführen lassen, meldete sich sein Gewissen und er sagte zum Herrn, ich habe große Sünde begangen, vergib mir mein falsches Verhalten, mein falsches Handeln, Herr. Und bei David können wir auch ganze Psalmen, wirklich, da ist er der Schreiber von ganz vielen Psalmen, da können wir lesen, dass er immer wieder zurückkommt und merkt, ich habe Dinge falsch gemacht, ich mache Dinge falsch und ich bin bedürftig deiner Vergebung. Also was können wir durch dieses Verhalten von Saul und von David mit ihrem, mit dem Umgang, mit dem, was sie falsch machen, lernen dazu, was es heißt, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein? Es heißt auf jeden Fall mal nicht, es geht darum, was mache ich falsch und was mache ich richtig oder mehr falsch oder mehr richtig zu machen. Weil wie gesagt, ich glaube wirklich, wenn wir das mal durchgehen würden, auch in der Bibel, wie viel hat Saul falsch gemacht, wie viel hat David falsch gemacht, ich glaube, die Aufzählung würde am Ende nicht positiv für David ausgehen. Sondern es geht darum, dass ich erkenne, dass ich Dinge falsch mache. Es geht darum, dass ich erkenne, dass ich einfach vor Gott nicht bestehen kann, dass es Sünde in meinem Leben gibt, dass ich diese Sünde nicht verharmlose, dass ich sie nicht entschuldige, dass ich dafür keine Ausreden suche, sondern dass ich Verantwortung dafür übernehme und dass ich sage, Gott, vergib mir. Ich habe Dinge falsch gemacht. Natürlich gibt es Dinge, die dazu führen können und das will ich nicht verharmlosen, aber mein Handeln, dafür bin ich verantwortlich und es heißt, ich muss mich dieser Sünde stellen und Gott sagen, es tut mir einfach leid, dass ich was falsch gemacht habe. Aber das Großartige daran ist ja, dass wir dann eben diese Vergebung auch empfangen dürfen. Vielleicht kennst du ja Sätze wie, andere haben ja auch viel Schlimmeres gemacht oder der andere hat XY gemacht, wie hätte ich denn darauf reagieren sollen oder anders reagieren sollen? Oder wenn ich nicht mehr krank wäre, wenn ich nicht mehr an diesem Arbeitsplatz wäre oder ähnliches, dann würde es mir ja auch gelingen, da nicht zu sündigen, da richtig zu handeln. Dann würde es mir gelingen, Dinge richtig zu machen. Wenn der andere sich nur entschuldigen würde, dann würde es mir auch leicht fallen. Oder wenn Gott nur endlich eingreifen würde, dann würde es ja klappen. Wie gesagt, ich will diese Lebenssituation nicht und die Lebensumstände nicht runterspielen, die manchmal dazu führen, dass wir eben reagieren. Wir sind Menschen. Aber es geht darum, dass Gott sich wirklich die Veränderung wünscht und dass er sich wünscht, dass wir reife und mündige Menschen sind, die Verantwortung übernehmen für ihr Handeln. Und ich glaube, dass er uns dazu auch ausgestattet hat. Ich habe mal das Beispiel gehört und das hilft mir immer wieder sehr, für mich selbst auch Menschen, ich will nicht einkategorierend sagen, so, sie sollen jetzt nicht in eine Schublade kommen, aber so ein bisschen mehr zu verstehen, dass es nicht darum geht, was mache ich richtig und was mache ich falsch. Und zwar, wenn wir uns Jesus in der Mitte vorstellen und dann uns fragen, wo bin ich auf dem Weg zu Jesus hin? Dann ist weniger die Frage, wie nah bin ich schon an Jesus dran, sondern mehr, in welche Richtung bewege ich mich eigentlich? Bewege ich mich zu ihm hin oder bewege ich mich von ihm weg? Das heißt, wenn ich nur einmal im Jahr eine Sünde begehen würde, aber bei dieser Sünde sagen würde, so, passiert ja nur einmal im Jahr, was machen schon die anderen? Also da kann ich richtig stolz drauf sein, dass ich nur einmal im Jahr sündige. Dann habe ich das nicht verstanden, wer ich bin und wer Gott ist. Dann habe ich nicht verstanden, dass Sünde echt etwas abgrundtief Schlimmes ist, was mich weg von Gott führt und dass ich nur bestehen kann, wenn ich da meine Verantwortung für übernehme und Vergebung empfange. Und andersrum, wenn ich jeden Tag die gleiche Sünde begehe und ich mir immer wieder vornehme, ich will das eigentlich nicht mehr tun und es passiert doch wieder und es passiert doch wieder. Aber ich erkenne an, dass es falsch ist, dass es Sünde ist und dass Gott mir jeden Tag neu vergibt, dann bewege ich mich zu Jesus hin. Und das ist so viel mehr wert, als nur einmal im Jahr zu sündigen. Aber eben, was ich halt auch gerade schon gesagt habe, so, es ist einfach so cool zu sehen, dass Gottes Liebe und dass Gottes Annahme nicht davon abhängt, was ich tue. Also es geht eben nicht darum, so viel richtig zu machen oder wie viel ich falsch mache, sondern es geht darum, dass er mir vergibt. Und ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein heißt, dass ich weiß, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, aber ich nehme sein Geschenk der Versöhnung und der Vergebung an. Und genau das hat David getan, immer und immer wieder. Und deshalb ist es kein Prozess, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein, sondern es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, dass ich ein Mensch bin, oder ich erkenne an, dass ich ein Mensch bin, der nicht vor Gott bestehen kann. Und ich entscheide mich dafür, dieses Geschenk der Vergebung anzunehmen. Ich möchte einen zweiten Punkt aufmachen, an dem wir das erkennen können, was ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist. Und das ist der Umgang in schweren Zeiten. Also jetzt ist eben das Saul passiert, dass er eben erfahren hat, er wird nicht weiter König sein. Gott hat sich einen anderen erwählt, was ja im besten Falle dazu geführt hätte, dass er um Vergebung gebeten hätte. Wer weiß, ob dann Gott nicht nochmal seine Meinung geändert hätte. Also viele gehen tatsächlich auch davon aus, dass da eigentlich noch eine Chance bestanden hätte, so wie wir Gottes Wesen kennen, dass er, wenn da Reue da gewesen wäre, dass da auch nochmal Dinge sich anders gedreht hätten. Ja, aber er hat es gehört, er hat nichts getan, er hat seine Schuld nicht gesehen und er macht eigentlich weiter, als wäre nichts gewesen. Er lässt nirgendwo durchblicken, dass er ein Gespür dafür hat, Gott zu vertrauen oder eben, dass er sich seiner Schuld bewusst war. Er entfernt sich immer mehr von Gott, er wird stolz, er wird eifersüchtig später auf David, weil er weiß, dass der kommen wird und seinen Platz einnehmen wird und er möchte um jeden Preis an seiner Macht festhalten. Also wie geht Saul in schweren Zeiten um? Er wendet sich von Gott ab. Er sagt, wenn Gott anscheinend nichts mehr mit mir zu tun haben möchte, dann will ich auch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Wenn Gott so mit mir umgeht, wenn Gott so etwas zulässt, was soll ich dann eigentlich noch mit ihm tun? Und David, der sucht die Gegenwart Gottes. Er versteht, dass sein falsches Handeln Konsequenzen hat, also auch sehr krasse Konsequenzen. Zum einen stirbt das Kind, das er mit dieser Frau gezeugt hat. Und bei der Volkszählung kommt eine schlimme Pest auf das Volk, wo über 70.000 Leute innerhalb von wenigen Tagen sterben. Also es sind krasse Konsequenzen, die diese Sünde von David mit sich bringen. Aber er erkennt an, dass eben sein schlechtes Handeln Konsequenzen haben muss. Und gleichzeitig sucht er die Nähe Gottes. Ich habe da eben auch mal zwei Stellen ausgesucht. In 2. Samuel 12, Vers 16 steht, dass es geht jetzt eben darum, kurz bevor das Kind starb, David flehte Gott an, den Jungen zu verschonen. Er aß nichts und lag nachts auf dem nackten Boden. Und dann kurz ein paar Verse weiter, als das Kind dann gestorben war, da stand David auf, wusch und salbte sich und wechselte die Kleider. Dann ging er ins Heiligtum des Herrn und betete ihn an. Und ich glaube, dieses, dass er ins Heiligtum gegangen ist und Gott angebetet hat, das war bestimmt nicht nur Lobpreis. Also wenn wir uns die Psalmen angucken, David ist so krass ehrlich damit, sein Herz vor Gott auszuschütten und zu sagen, was er auch blöd findet, mal sanft gesagt, und wie es ihm geht. Und trotzdem ist immer wieder am Ende so ein Zurückkehren von ihm, also ein Bekenntnis, Gott ist souverän und ich vertraue ihm. Saul wendet sich von Gott ab in schwierigen Zeiten und David sucht die Nähe Gottes. Aber auch da, wo David keine Fehler gemacht hat, also er hat ja nicht nur Fehler gemacht, aber trotzdem schwere Zeiten durchgemacht hat, da vertraute er Gott. Er wurde als junger Mann zum König gesalbt. Also wahrscheinlich so irgendwas zwischen Teenager und Anfang 20 so wurde er zum König gesalbt. Aber erst mehr als 10 Jahre später ist er eigentlich wirklich König geworden. Also er hat da einen Auftrag bekommen, eine Berufung bekommen, aber konnte sie erstmal überhaupt nicht ausleben und ist erstmal weiterhin Hirte geblieben und hat dieses Leben gelebt. Dann gab es irgendwann diese Situation mit David und Goliath. Diese Geschichte kennen bestimmt viele von euch, wo er eben gegen diesen einen riesen Philister gekämpft hat, gegen den sich keiner getraut hat zu kämpfen, weil er gesagt hat, so, es geht doch nicht, dass dieser Mann Gott so lästert. Und die Konsequenz dessen, dass er so einen steigenden Glauben gezeigt hat und dass er etwas getan hat, was kein anderer hinbekommen hat, ist, dass er dann für den König Saul an den Hof kommt und Krieger wird. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Du bist gesalbt zum König, machst was richtig Krasses für Gott und dann ist die Konsequenz, dass du erstmal dem dienst, der eigentlich weg soll und du willst seine Position einnehmen. Und später wurde es sogar ja noch so krass, dass Saul David verfolgte und ihn töten wollte. Und in all dem und trotzdem suchte David immer wieder die Nähe Gottes und hat das nicht in Frage gestellt. Er hat Gottes Hilfe gesucht und hat die Dinge nicht selbst in die Hand genommen. Er hätte die Möglichkeiten gehabt, 2-mal Saul zu töten. Und Leute um ihn herum haben sogar gesagt, ey, Gott hat ihn dir gerade in die Hand gegeben, mach was. Das ist Gottes Zeichen, dass du den töten sollst. Und er hat gesagt, ich werde meine Finger nicht an den ransetzen, den Gott als König eingesetzt hat. Das muss man erstmal hinbekommen, so darauf zu vertrauen, dass Gottes Plan Wirklichkeit werden wird, obwohl man es einfach nicht sieht, über Jahre nicht sieht. In all der Zeit diente er an der Stelle, wo Gott ihn eingesetzt hat, als ob es als Hirte war, ob es als Krieger war, ob es auf der Flucht war, als König. Er diente immer da, wo Gott ihn gerade hingestellt hatte und er suchte immer wieder die Nähe und aus dieser Nähe heraus diente er Gott. Und er hätte ja auch sagen können, dann, wenn ich König bin, dann. Also er hatte ja diese Berufung, oder er war eigentlich auch schon zum König gesalbt. Und er könnte ja sagen, ey, wenn Gott es dann Wirklichkeit werden lässt und ich wirklich König bin, dann können die guten Dinge passieren. Dann kann ich für Gott voll durchstarten. Dann kann ich sein Reich bauen. Dann kann ich für sein Volk da sein. Und bis dahin muss ich halt warten, dass ich König werde. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern er hat gesagt, da, wo Gott mich jetzt hinstellt, da, wo ich jetzt bin, ob es der Hirte ist und ich weiter meine Schafe hüten soll, ob es der Krieger ist unter Saul, der eigentlich schon Gott gar nicht mehr folgt, ich werde immer wieder die Nähe Gottes suchen und ich werde für ihn dienen. Ich werde mein Bestes für ihn tun. Ich glaube, dass David seinen Gott kannte und dass er ihm vertraute. Ich glaube, anders geht das nicht, dass man so lange durchhält und darauf hofft, dass Dinge anders werden und dass man an Gott dranbleibt, als dass man seinen Gott kennt und dass man ihm vertraut. Was können wir jetzt von David lernen, der meines Erachtens wirklich jetzt kein so wahnsinnig schönes Leben hatte? Er sucht immer wieder die Nähe Gottes und all seine Umstände, sein Leben, sein Erbe hindern ihn nicht daran, voll und ganz auf Gott zu vertrauen und ihm in seinem Leben zu dienen. Ich möchte noch mal ganz kurz was zu dem Erbe sagen. Das war ein Punkt, der mir einfach echt wichtig war. David wurde vergessen von seinem Vater, als es darum geht, wer König wird. Ich finde das einfach krass von dieser Frage der Identität. Der Vater, der ihn eigentlich lieben sollte, der hat noch nicht mal dran gedacht, dass es ihn gibt oder er hat zumindest nicht dran gedacht, dass der König werden könnte. Also er hat einfach nichts in ihm gesehen und den hat sich Gott ausgesucht. Und trotz dieses Umstandes, dass keiner an ihn anscheinend geglaubt hat, noch nicht mal die Person, die so eng mit ihm war, trotz dessen hat Gott an ihn geglaubt. Und trotz dessen hat er auf Gott vertraut und hat nicht das als Entschuldigung genommen, warum er Gott nicht vertrauen möchte oder warum er die Nähe Gottes nicht sucht. In Hebräer 11 lesen wir von verschiedenen Glaubenshelden, was sie sozusagen Großartiges erlebt haben, aufgrund dessen, dass sie geglaubt haben. Und auch David ist einer dieser Glaubenshelden. Und von ihm wird gesagt, dass durch den Glauben, also das Vertrauen auf Gott, was uns ja auch vor 2 Wochen Doro so cool gesagt hat, dass dieses Wort Glauben einfach ersetzt werden kann durch dieses Wort Vertrauen. Also dadurch, dass er Gott vertraut hat, hat er Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommt, was Gott ihm versprochen hat. Und eine Sache, die er ihm versprochen hat, ist eben, dass sein Königreich ewig bestehen wird. Und das ist in Erfüllung gegangen durch Jesus. Weil Jesus ein Nachfahre von David ist, deshalb wird dieses Königreich ewig bestehen. Und das ist ein Erbe aus dem Mann, der so viel Mist gemacht hat. Aber eben, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Jetzt kommen wir mal zum Anfang zurück. Wo wünsche ich mir denn echte Veränderung in meinem Leben? Vielleicht ist dir was in den Kopf gekommen, vielleicht kommt es dir in den nächsten Tagen in den Kopf. Wo wünschst du dir echte Veränderung in deinem Leben? Wo ist es dran, dass ich falsches Verhalten nicht mehr entschuldige, wo ich Dinge falsch mache, sondern klar benenne und Gott um Vergebung bitte? Und als nächsten Punkt möchte ich einfach sagen, komm zu Gott, lauf zu ihm in seine Arme und lass dich einfach auf seine Nähe, auf seine Gegenwart ein. Und durch diese Nähe wird Veränderung passieren. Als allererstes an dir, an deinem Herzen, an deinem Charakter. Vielleicht wird nicht alles gut werden in deinem Leben. Das hat David auch nicht gesehen, dass alles gut geworden ist. Aber ich glaube, dass er einen tiefen Frieden, eine tiefe Hoffnung bekommen hat, die einfach alle Umstände nicht aufhalten können. Egal wie die Umstände waren, er hatte Hoffnung, er hatte Frieden und er hatte eine unfassbar gute Beziehung zu seinem Schöpfer. Was heißt es, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein? Es heißt, dass ich mir bewusst bin, dass ich sündig bin und dass ich Vergebung brauche. Und es heißt, dass ich zu Gott kommen darf und dass ich diese Nähe suchen, ihr nachjagen soll, dieser Nähe. Denn da kommt Veränderung in meinem Leben. Da werde ich heil. Da bekomme ich das, was ich wirklich zum Leben brauche. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass es dir nicht darum geht, dass wir perfekt sind. Dass wir einem Ideal nachjagen, was keiner von uns erreichen kann. Ich danke dir, dass du uns kennst und dass du weißt, dass wir Fehler machen und dass du uns deshalb dieses Beispiel von David gegeben hast, der einfach so vieles auch falsch gemacht hat. Und ich bete, dass du uns hilfst, zu erkennen, wo es Punkte in unserem Leben gibt, wo wir Sünde einfach mal klar benennen müssen, nicht immer Ausreden finden dürfen, warum das okay ist, etwas zu machen oder dass andere etwas Schlimmeres machen oder so, sondern einfach zu benennen, ey, du findest das nicht gut und es tut mir leid. Und dann Vergebung von dir zu erfahren und empfangen. Und ich danke dir einfach, dass du über allen Umständen stehst, dass du unsere Geschichte kennst, dass du weißt, wie es jedem Einzelnen von uns hier momentan geht. Du siehst jedes Päckchen, was jeder mitbringt. Und du sagst, das hindert mich nicht daran, dir nahe zu sein. Ich bete, Gott, dass wir ganz neu in deine Nähe kommen. Ich bete, dass wir uns trauen, in deine Nähe zu gehen, ganz egal, was ist, was war, was werden wird. Und dass wir uns in deinem Schoß einfach begeben, einfach sein, dass du an unserem Herzen arbeiten darfst. Danke Gott, dass du es gut mit uns meinst und dass es dir ein Herzensanliegen ist, dass wir mehr und mehr zu dir kommen und einfach Kinder, Menschen nach deinem Herzen sind. Amen.